Heute hören Sie einen Mitschnitt des Vortrags von der Rechtsanwältin Irene Schmidt zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung, Alternativen und Ergänzungen zur gesetzlichen Betreuung. Wer nimmt eigentlich meine Rechte wahr, wenn ich selbst dazu zeitweise oder gar nicht mehr in der Lage bin? Kann ich verhindern, dass das Gericht irgendeine Person für meine rechtliche Betreuung einsetzt oder wenigstens dafür sorgen, dass meine Wünsche oder auch mein persönliches Leben dabei berücksichtigt werden? Wie kann ich verhindern, dass ungeliebte Verwandte diese Aufgabe übernehmen? Die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht Irene Schmidt gibt Tipps und Hinweise dazu, was mit Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung erreicht werden kann. Sie hat also eine Kanzlei für Erb- und Familienrecht und war von 2002 bis 2014 für die SPD im Münchner Stadtrat.
Ich will als erstes mal so ein bisschen darauf eingehen, warum überhaupt Regelungen. Dann werde ich genau die drei Sachen, nämlich die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung, drei geteilt nochmal vorstellen, obwohl das immer ein bisschen ineinander auch übergeht. Und werde dann noch zu dem ganz, ganz neuen, das ist jetzt erst im Mai verabschiedet worden, Notvertretungsrecht von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern was sagen. Warum eigentlich überhaupt Vorsorgevollmacht? Wir haben also folgende Situation, wenn es keine Vorsorgevollmacht gibt, also das heißt, wenn ich gar nichts gemacht habe und ich bin selber nicht mehr dazu in der Lage, irgendwelche Rechtsgeschäfte zu führen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe einen Unfall gehabt, ich liege im Koma. Das andere ist, ich bin im Krankenhaus und kann halt einfach gerade nicht schreiben, auch nicht richtig sprechen. Es kann sein, dass ich aufgrund einer demenziellen Erkrankung nicht mehr in der Lage bin, also dauerhaft sogar geschäftsunfähig bin. Ist alle möglichen Situationen denkbar, also überwiegend natürlich irgendwelche Unfälle, aber eben Alter ist ganz wichtiger Aspekt, den man auch mit berücksichtigen muss. Und wenn es jetzt so ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, dass ich das selber jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen kann, man muss dazu ja wissen, jede ärztliche Behandlung ist eigentlich eine Körperverletzung. Jede Ärztin, jeder Arzt braucht die Zustimmung zu einer ärztlichen Behandlung. Und die kann ich aber gegebenenfalls gar nicht mehr geben. Ich kann auch nicht entscheiden, will ich diese Behandlung oder jene Behandlung haben. Aber es geht natürlich auch um die Frage, was passiert, was ist mit meinem Geld? Wer kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten, wenn ich vielleicht monatelang irgendwo nicht einsatzfähig bin und so weiter. Und in dieser Situation, wenn ich das selber nicht mehr entscheiden kann, dann muss, wenn das Gericht sowas erfährt, muss eine Betreuung, eine sogenannte gesetzliche Betreuung eingerichtet werden. Das heißt also, wenn hier meine Leute da am Krankenbett stehen und sich denken, was machen wir jetzt? Ich weiß ja nicht, was die Person jetzt eigentlich haben will. Dann werden die bei Gericht anregen, dass eine sogenannte Betreuung eingerichtet wird. Und so eine Betreuung, der kann ich entgegenwirken. Der erste Punkt ist, was eben auch noch so ein Irrglaube ist, vielleicht noch kurz davor, ist, dass viele denken, naja, mein Ehegatte oder mein Lebenspartner hat ja die Möglichkeit, hier gesetzlich zu reagieren. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Das ist auch jetzt übrigens mit diesem Notvertretungsrecht. Es ist zum Glück nicht ganz so missverständlich durch die Presse gegangen, aber es ist trotzdem, denkt jetzt vielleicht jeder, naja, jetzt habe ich wenigstens das abgesichert, ist aber nicht so. Und da die meisten Menschen denken, dass es so ist, kann das auch sehr leicht passieren, dass eben dann vergessen wird, dass man noch irgendwas macht. Das heißt, wenn ich nicht will, dass das Gericht eine Betreuung anordnet, muss ich was tun. Oder wenn ich will, dass das Gericht nur eine bestimmte Person zur Betreuung einsetzt, muss ich was tun. Ich liege also im Koma. Es ist nicht absehbar, wie lange das dauert. Es muss irgendwie, meine Rechtsgeschäfte müssen weitergeführt werden. Die Ärzte müssen irgendwie wissen, wie sie hier weiter behandeln sollen, etc. Was passiert jetzt? Jetzt kann eben, wie gesagt, zum Beispiel kann es sein, dass die Ärzte das anregen, dass hier eine Betreuung gemacht wird. Es kann auch sein, dass die Kinder, die erst denken, sie können entscheiden, ja, von den Ärzten eine dicke Abfuhr kriegen und sie sagen, ist nicht, da müssten sie eine Betreuung beantragen bei Gericht. Dann kann es sein, dass irgendwelche Dritten das zufällig mitbekommen und sagen, oh je, da ist aber irgendwas im Argen, da scheint irgendjemand Dritter, der Zugang zur Wohnung hat, sich da, die räumt die Wohnung aus oder so, ja. Irgendwelche netten Nachbarn, die sagen, die kommen dann zu mir in die Beratung, sagen, was soll ich machen? Dann sage ich, machen wir eine Anregung einer Betreuung, da muss aufgepasst werden, was da jetzt eigentlich abgeht gerade. Das heißt, wenn das Gericht irgendwie durch einen dieser Kanäle dieses Dinge etwas in Erfahrung bringt, dass diese Person möglicherweise eine Betreuung braucht, dann wird so ein Betreuungsverfahren in Gang gesetzt. Und das Gericht wählt, wenn ich gar nichts gemacht habe, aus, welche Person oder wer Betreuer wird. Natürlich hat Ehegatten, eingetragene Lebenspartner sind jetzt erstmal erste Wahl, ja. Aber wenn zum Beispiel in dem Moment, wo zum Beispiel unklar ist, sind die vielleicht getrennt oder so, dann fallen die meisten schon raus. Bei einzellebenden Personen sind ja viele auch, leben ja auch alleine in der Stadt München sowieso, ist erstmal gar nicht klar, wer soll es werden, ja. Sodass ich natürlich überlegen muss, will ich das verhindern und was kann ich tun? So, und damit fangen wir jetzt einfach mal mit der Vorsorgevollmacht an. Die Vorsorgevollmacht, das ist jetzt sozusagen allerwichtigste in diesem ganzen Bereich und das, was auch am weitesten geht. Die Vorsorgevollmacht ist eine wirkliche Vollmacht. Mit einer Vollmacht statte ich ja eine andere Person damit aus, an meiner Stelle zu handeln. Und eine Vorsorgevollmacht ist eine richtige rechtsgeschäftliche Vollmacht. Das bedeutet, ich bevollmächtige auch wirklich die Person, dass die für mich handeln soll. Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, wer ist diese Person? Dann, was soll diese Person alles machen dürfen? Dann sollte überlegt werden, ja, was ist denn, wenn jetzt die Person, wenn es zum Beispiel meine Lebenspartnerin, mein Lebenspartner ist aber nicht eingetragen oder auch eingetragen, ist ja egal, und wir verunglücken beide mit dem Auto und die andere ist zwar im Krankenhaus noch in der Birne fit, aber hat leider beide Arme gebrochen und kann jetzt nicht mehr wirklich richtig viel bewegen. Ja. Deswegen ist es auch dann erforderlich, darüber nachzudenken, wen habe ich denn möglicherweise als Ersatzperson? Und der nächste Punkt ist, es sollte so eine Vorsorgevollmacht möglichst auch über den Tod hinausgehen, um danach, sollte tatsächlich der Worst Case eintreten, handlungsfähig zu sein, bis geregelt ist, wer wird eigentlich Erbe. Weil das ist nämlich oft dann noch so eine Zwischenphase, wo dann einige Problemzeiten auftreten können, wenn dann niemand handlungsfähig ist, bis klar ist, welche Person ist eigentlich Erbe. War es nach außen immer wirksam und nach innen beschränkbar? Und das ist das große Problem bei der Vorsorgevollmacht. Denn ich warne dringend davor, eine Vorsorgevollmacht so zu formulieren für den Fall, dass ich irgendwie nicht in der Lage sein sollte und so weiter. So hat man früher Vorsorgevollmachten tatsächlich formuliert. Das habe ich selbst auch noch vor 10 Jahren oder so, haben wir das einfach, so hat man das gemacht. Hat aber dann erfahrungsgemäß in der Praxis immer mehr Probleme mit sich gebracht, sodass dann auch die Rechtsprechung sich damit beschäftigt hat. Und wir haben mittlerweile die Erkenntnis, davon muss man die Finger lassen. Eine Vorsorgevollmacht muss eine Vollmacht ohne Wenn und Aber sein. Ich bevollmächtige diese Person. Auch wenn ich mit dieser Person, selbst wenn ich das schriftlich vereinbart habe, im Innenverhältnis, also du und ich, wir beide, wir vereinbaren jetzt, du darfst die Vollmacht aber nur hernehmen, wenn bei mir wirklich die Situation ist, dass ich das selber alles nicht mehr machen kann. Wenn die Person die Vollmacht missbrauchen will und einfach losmarschiert, ist die Vollmacht im Außenverhältnis, im Verhältnis zu Dritten wirksam. Wenn ich natürlich nicht im Koma liege und dem Arzt sagen kann, das will ich nicht, was die da sagt, dann ist es ja kein Thema, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja? Aber wenn ich eben nicht da bin oder wenn irgendwas sein sollte, das heißt, muss man sich darüber im Klaren sein, diese Vollmacht ist ein ungeheurer Vertrauensbeweis. Und gleichzeitig ist sie im Außenverhältnis immer wirksam. Also, deswegen, und da kommen wir jetzt eben dann zu der Frage der bevollmächtigten Person, kommen wir immer auch dazu, dass eben hier ein besonderes Vertrauensverhältnis vorliegen muss. Jetzt ist es oft so, dass in Familien es dann heißt, dann sollen das halt meine Kinder alle miteinander machen, weil dann habe ich das Zutrauen, dass die sich da irgendwie zusammenraufen. Ja, das ist ein Problem. Mehrere Personen bedeuten natürlich auch gegebenenfalls mehrere Meinungen, mehrere persönliche Interessen, mehrere emotionale Beteiligungen. Also bei Kindern ist es oft sehr, sehr schwer, weil halt emotionale Beteiligungen sind. Wir sind ja auch selber alle Kinder, wir wissen ja, wie das ist so mit Eltern und was da so für eine Geschichte immer dahinter hängt. Das heißt, das ist immer sehr schwierig. Hier würde ich also dann entweder dazu raten, wenn man jetzt unbedingt will, dass die gleiches Recht für alle haben, dass man entweder zum Beispiel splittet, weil man sagt, was weiß ich, meine Tochter XY, die ist jetzt die absolute Finanzfachfrau, der würde ich jetzt also das ganze Finanzielle übertragen. Und mein Sohn YZ, der ist eigentlich eher so der soziale Typ, also vielleicht macht der so ein bisschen die anderen Bereiche. Wenn die eine meint, das, was der andere macht, ist nicht okay, dann ist das, gilt das, was die Person, die da eingesetzt ist, auch wirklich macht. Oder, ja, die sollen sich absprechen, aber wenn die keine Zeit haben, sich abzusprechen, oder wenn die sich nicht einig sind, entscheidet die andere Person, eine von den Personen. Das ist das Mindeste, was gemacht werden sollte, wenn mehrere Personen entscheiden sollen. Ich warne davor, dann auch noch Ehegatten und Kinder alle gleichzeitig einzusetzen. Das kann richtig, richtig schwierig werden, weil alle unterschiedliche Interessen haben. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, vor kurzem gab es wieder eine Entscheidung, die sehr groß durch die Presse gegeistert ist. Und da hatten wir die Konstellation, dass die Frau eine Vorsorgevollmacht gemacht hat zugunsten ihres Sohnes und gleichzeitig der Ehemann da war. Und dann gab es irgendwie Unklarheiten mit der Vorsorgevollmacht, Probleme irgendwie mit der Vorsorgevollmacht und der Vater, also der Ehemann, hat das Interesse gehabt, die noch am Leben zu erhalten, aus welchen Gründen auch immer. Ganz häufig sind es emotionale Gründe, aber leider manchmal auch ganz nackte materielle Gründe, ja. Und der Sohn hat gesagt, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich will so nicht leben, ich will das nicht, und jetzt ist genau die Situation eingetreten, jetzt will ich, dass das abgeschaltet wird. So, schon hatten wir einen Riesenkonflikt und die haben etwas länger prozessiert. Gut überlegen, nicht alles gleichzeitig, nur weil man es als Elternteil vielleicht dann auch richtig machen will, dass die Kinder sich nicht herabgesetzt fühlen, muss man sich nochmal überlegen. Oder mit ihnen einfach auch sprechen. Was ich schon gesagt habe, Ersatzpersonen einsetzen. Es kann auch sein, dass die Person gerade nicht da ist. Oder was eben auch sein kann, was auch schwierig sein kann, dass die Person sich überfordert fühlt und sagt, ich habe zwar damals ja gesagt, aber ich glaube, ich kann das nicht. So, jetzt kommen wir zu dem möglichen Inhalt einer Vorsorgevollmacht. Was ich eben mit der Vorsorgevollmacht machen kann, und das ist das Spannende dran. Jetzt kann ich das für einzelne Bereiche machen und ich kann es auch bleiben lassen. Ich muss nicht alle Bereiche einsetzen. Die Konsequenz, wenn irgendein Bereich, für irgendeinen Bereich keine Vorsorgevollmacht vorliegt, dann muss eben das Betreuungsgericht, wenn eine Vertretung in dem Fall erforderlich ist, eben eine Betreuung einsetzen in dem Bereich. Das kann aber durchaus Sinn machen, zum Beispiel wenn ich schlicht und ergreifend zwar gute Freundinnen habe, die das auch alles gerne machen, die auch mir helfen, die das auch entscheiden können, die aber echte Finanzcracks sind. Nämlich gar keinen, also denen ich es einfach nicht zutraue, das mit dem Geld, oder die sie selber auch sagen, also weiß nicht, aber das mit dem Geld, das kann ich irgendwie nicht, ja. Oder ich habe Freundinnen oder Freunde oder Bekannte, wo ich sage, ja, das machen die gerne und da sind die toll drin, die haben auch vielleicht eine medizinische Kenntnisse, aber das Vermögensrechtliche nicht so ganz, dann mache ich es halt so, dass ich den Bereich ausklammere. Oder umgekehrt natürlich genauso, wenn ich sage, oh, das können die toll, das machen die super, aber diese medizinischen Entscheidungen, dazu sind sie mir vielleicht dann doch ein bisschen überfordert und dann muss man was anderes überlegen. Das muss man sich einfach überlegen und wie gesagt, das kann gesplittet werden, es kann auch auf verschiedene Leute aufgeteilt werden und was eben auch möglich ist, man lässt es einfach offen und sagt dann, okay, dann muss halt für den Fall eine Betreuung angeordnet werden. Deswegen hier nochmal dieses nur wenige Bereiche oder auch umfassend. Ich fange mal mit der Gesundheitssorge und der Pflegebedürftigkeit an. Das hier ist etwas, was letztendlich auch ein bisschen natürlich noch ergänzt wird durch die Patientenverfügung. Ja. Bei der Gesundheitssorge, da geht es ja um ganz wesentliche Entscheidungen. Ich muss nochmal dazu sagen, Vorsorgevollmacht ist genauso wie bei der Betreuung. Es geht nie um die tatsächliche, faktische, persönliche Betreuung. Es ist keine Person, die kommt und mich füttert, ja, sondern es geht immer nur um die rechtliche Betreuung. Also allein und ausschließlich um die rechtliche Betreuung. Wenn ich jemanden habe, der mir auch noch persönliche Zuwendung gibt und mich persönlich unterstützt und eben tatsächlich echte Betreuungsleistung auch erbringt, ist das natürlich fantastisch. Aber es geht zunächst mal immer nur um die rechtliche Seite. Das ist eben natürlich als erstes Mal in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge. Lasse ich eine Operation durchführen, lasse ich die Operation nicht durchführen. Das ist natürlich in Notfällen oft ein bisschen anders, weil die Ärzte dann einfach entscheiden. Es ist ja klar, wenn jemand reinkommt und es muss sofort ein Luftröhrenschnitt gemacht werden, dann wird nicht geguckt, ob eine Vorsorgevollmacht vorliegt oder nicht. Ja. Aber bei allen anderen Dingen ist es natürlich so, dass es zum Beispiel gerade bei Demenz, ja, dass es natürlich abgewogen werden muss, macht man jetzt die Operation noch oder verwirrt es die Person, weil die Narkose ja den ganzen Vorgang beschleunigt, ist es eher Verschlechterung und das muss ja irgendjemand entscheiden. Ja? Dann haben wir zum Beispiel die Entscheidungen über Einzelheiten der ambulanten und teilstationären Pflege. Auch die Frage zum Beispiel durchaus, komme ich in ein Einzelzimmer oder in ein anderes Zimmer? Was habe ich da für Prioritäten? Was hat mir da, das heißt, Sie sehen auch daran, es ist natürlich immens wichtig, mit der Person zu sprechen, mit der die Vorsorgevollmacht besteht. Hier an den einzelnen Punkten kann man es ja schon mal ganz deutlich sehen. Die muss natürlich was wissen. Wenn die Person nichts über mich weiß, dann kann die nicht in meinem Sinne entscheiden, ja? Und selbst wenn ich da viel hinschreibe, kann ja gerade der Fall wieder nicht niedergelegt sein, der jetzt hier zu entscheiden ist. Dann natürlich ganz wichtig die Durchsetzung des in der Patientenverfügung festgelegten Willens, ganz eine wichtige Geschichte. Die Einwilligung in Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes und Heilbehandlungen, wie ich eben vorhin sagte, jeder ärztliche Eingriff ist eigentlich eine Körperverletzung. Dann, was ganz wichtig ist, die Person muss natürlich Einsichtsmöglichkeiten in Krankenunterlagen und Herausgabeverlangen an Dritte haben, muss entbunden sein von der ärztlichen Schweigepflicht. Wenn ich das nicht mache, dann sagen die Ärzte schön, mit was sie da kommen, aber ich darf ihnen ja nichts sagen. Und was ganz ein wichtiger Punkt auch noch, und der kommt auch später nochmal, ist die Unterbringung und freiheitentziehende Maßnahmen, was damit eigentlich sein soll. Möglichst immer verbunden, nicht nur, dass darüber entschieden werden kann, sondern möglichst immer noch verbunden mit der Kenntnis der anderen Person, ich will das oder ich will das nicht. Ja. Also bei Frauen erlebe ich extrem häufig, dass die sagen, diese Sicherheitsmaßnahmen wie Bettgitter etc. will ich auf gar keinen Fall haben. Ich habe versucht, mein Leben selbstbestimmt zu leben. Und das ist für mich ein so unvorstellbarer Gedanke, in so einem Bett quasi gefesselt, oder auch tatsächlich gibt es ja auch Möglichkeiten, das will ich unter gar keinen denkbaren Umständen haben. Der nächste Punkt, der geregelt werden kann oder über den eben Regelungsmöglichkeiten bestehen, Aufenthalt und Wohnungsangelegenheit. Aufenthaltsbestimmungsrecht ist das A und O, weiß man vielleicht aus Streitigkeiten bei Kindschaftssachen. Ja? Wo ein Mensch lebt, wo dieser Mensch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das ist eins der wichtigsten Dinge im eigenen Leben. Denn die Person, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, bestimmt, lebe ich in Heim, lebe ich zu Hause, in welchem Heim lebe ich, kann sogar bestimmen, muss man ganz vorsichtig sein, denn eines der neuesten, beliebtesten Mitteln ist, irgendwelche Verwandten über die Grenze zu bringen, angeblich, weil du da viel besser versorgt bist, nach Polen oder Tschechien. In Wahrheit stecken erbrechtliche Gründe dahinter. Ich will jetzt keinen Erbrechtsvortrag halten, aber das kann ich nur dringend sagen, ganz große Vorsicht. Deswegen, das sage ich jetzt an dieser Stelle, und dann höre ich auf mit dem Erbrecht, ja, unbedingt an die EU-Erbrechtsverordnung denken und möglichst deutsches Recht wählen. Wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, dann kann mir das nämlich nicht passieren. Wenn ich ein Testament habe, in dem ich deutsches Recht gewählt habe, dann können die mich dreimal über die Grenze nach Polen schicken. Wenn ich deutsche Staatsangehörige habe, bleibt immer deutsches Recht anzuwenden. Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag wahrnehmen. Da kann ja auch mal eine Miete, das kann ja mal ganz was Harmloses sein. Es kommt halt eine Mieterhöhung. Wenn ich mich dazu nicht äußere, werde ich vielleicht vom Vermieter verklagt. Das wäre jetzt ziemlich blöd. Dann Heimvertrag abschließen und auch kündigen gegebenenfalls. Und vielleicht muss ich auch aus der Wohnung, die ich bislang hatte, raus. Dritter Stock ohne Lift geht leider nicht mehr. Langfristig muss da eine Änderung herbeigeführt werden. Das sollte natürlich die vorsorgeberechtigte Person für mich managen können. Weil irgendwie muss ich ja, wenn ich irgendwann mal wieder aus dem Krankenhaus rauskomme, muss ich ja irgendwo hin. Dann ganz wichtig natürlich die Behörden, Vertretung gegenüber Behörden, Versicherungen oder Vertretung auch Renten- und Sozialleistungsträger. Irgendjemand muss ja für mich vielleicht die EU-Rente beantragen. Irgendjemand muss die ganzen Krankenkassen, wenn ich privat versichert bin, ist es riesig umständlich mit den ganzen Rechnungen. Das muss ja alles eingefordert wieder bei der privaten Krankenkasse. Muss ja alles im Voraus bezahlen. Ich muss bevollmächtigt sein, damit ich überhaupt einen Antrag stellen kann. Ja, ich kann jetzt nicht hingehen und kann zum Beispiel für meine Mutter oder für meine Partnerin irgendwo einen Antrag stellen. Ja, und dann sagen die, sorry, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, die Tochter, ja, tut mir leid, wir brauchen aber die Unterschrift von dem Antragsteller oder der Antragstellerin. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich was, da kann jetzt schon auch Missbrauch getrieben werden, aber nicht so in dem Ausmaß, wie wenn jemand Kontoschuld gemacht hat. Und das ist was ganz Wichtiges. Dann, das ist jetzt so der ganz zentrale Bereich, die Vermögenssorge. Und das ist natürlich auch der Bereich, wo sich viele, viele, gerade Alleinstehende auch Gedanken machen. Habe ich wirklich jemanden, dem ich das zutraue, das Vertrauen habe und den ich gleichzeitig damit auch nicht überfordere? Denn Sie werden möglicherweise auch feststellen, wenn Sie die Gespräche mit den anderen Personen führen, wenn es dann mal so in die Tiefe geht, dass die schon nach Luft schnappen. Hinsichtlich der Verantwortung, die sie dann ja auch tragen werden. Und da geht's jetzt natürlich ganz, ganz viel. Da gibt's die Vermögensverwaltung, die Verfügung über Vermögensgegenstände jeder Art, Zahlungen und Wertgegenstände annehmen, aber auch natürlich umgekehrt auch zu leisten. Verbindlichkeiten eventuell einzugehen kann mal notwendig werden, um eine Überbrückung, vielleicht braucht man mal ein Überbrückungsdarlehen für irgendwas. Und das ist, glaube ich, jetzt so das ganz dicke A und O, die Willenserklärungen bezüglich der Konten, Depots, Safes etc. abgeben und im Geschäftsverkehr bei den Kreditinstituten zu vertreten, also sprich meine ganzen finanziellen Handlungen vorzunehmen, gegebenenfalls auch Schenkungen im Rahmen vorzunehmen, die einem Betreuer gestattet sind, also in dem Rahmen, das sind in der Regel eh nur Anstandsschenkungen. Ja, finde ich jetzt nicht so wichtig, kommt aber in jedem Formular vor, okay, kann man mit reinnehmen. Ja. Und dann natürlich auch die Frage, sollen irgendwie eventuell Geschäfte nicht vorgenommen werden? Denn wir haben ja die Möglichkeit einzuschränken. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, da verteile ich jetzt keine Vollmacht. Das kann ich auch ganz deutlich reinschreiben. Ich kann auch reinschreiben, diese Vorsorgevollmacht beinhaltet insbesondere nicht folgende Punkte. Und da geht es eben darum, dass eben ganz genau überlegt werden muss. Ich kann zum Beispiel eins machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe da so ein Girokonto, da kommen regelmäßige Zahlungen rein. Ich bin vielleicht schon Rentnerin oder so. Das deckt eigentlich die wesentlichen Dinge ab. Dann habe ich noch ein Sparbuch, da ist ganz gut was drauf. Also selbst Notfälle sind damit eigentlich gut abgedeckt. Aber dann habe ich noch ein Depot, das vielleicht sowieso für irgendwelche Erben erhalten bleiben soll oder auch nicht, oder für die nächste Weltreise oder wie auch immer, das muss jetzt nicht sein. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Vollmacht dafür zu erteilen. Geht, kein Problem, ist doch auch kein Misstrauensbeweis letztendlich gegenüber der anderen Person, ja, sondern wenn es wirklich notwendig werden sollte, dass dann am Schluss doch noch dieses Depot angegriffen wird, weil eben es nichts mehr werden wird mit der Weltreise und vielleicht doch es mehr im Willen der Person liegt, ein Einzelzimmer irgendwo in einer Pflegeeinrichtung zu haben und da lieber drauf gezahlt werden soll, dann kann ich immer noch das Betreuungsgericht einschalten und eine Betreuung beantragen und die müssen es halt dann genehmigen. Dann gibt es noch die Geschichte mit den In-sich-Geschäften. Eine bevollmächtigte Person darf natürlich eigentlich keine Geschäfte mit sich selbst machen. Das kann man jetzt überlegen, ob man das rauslässt oder ob man es drin lässt. Also, oder ob man reinschreibt, darf in sich Geschäfte machen, darf keine in sich Geschäfte machen. Empfehlen würde ich sowas dringend, dass in sich Geschäfte gemacht werden dürfen, bei Personen, die eine gemeinsame Immobilie haben, wo die Immobilie gegebenenfalls sogar, wo es sogar so ist, dass die Immobilie das einzige Vermögen darstellt und vielleicht auch noch hoch belastet ist. Da muss man dann das Zutrauen haben, wenn ich mit einer Person so eine Immobilie habe, dann habe ich auch Vertrauen zu der, sonst bin ich richtig bescheuert, ja, dass ich mit so jemandem eine Immobilie habe. Dann muss es auch möglich sein, dass ich der das zutraue, gegebenenfalls ein In-sich-Geschäft zu machen, weil die muss vielleicht dann zum Beispiel in irgendeiner Form ein Darlehen auch kündigen können, ja, und ähnliche Sachen. Also das heißt, ein Geschäft durchführen können, wo sie selber auch dran beteiligt ist dann auf einer Seite. Ja. So, aber das kann ich auch weglassen. Muss ich nicht haben. Was natürlich ganz wichtig ist, und das ist natürlich ganz besonders wichtig, wenn ich eine Vermögenssorge gebe, ich muss natürlich Zugang der Person gewähren zum Postverkehr. Das ist jetzt alles noch so schön altmodisch, ja, ja so. Entgegennahme von Post und Befugnis zur Öffnung. Im Moment gibt es auch gerichtlich noch keine Zustellungen per E-Mail, zum Glück. Es ist bereits für Anwälte eingeführt, aber gegenüber dritten Personen gibt es noch keine Zustellungen. Das geht tatsächlich noch mit einer Postzustellungsurkunde. Das heißt, ich muss natürlich der Person auch die Möglichkeit geben, meine Briefe aufzumachen, die Zustellungen vom Gericht gegebenenfalls anzuschauen. Sonst weiß die ja nicht mal zum Beispiel, dass ein Betreuungsverfahren von irgendjemandem angeregt worden ist. Entscheidungen über den Fernmeldeverkehr, damit sind natürlich von Kündigung des Telefons bis Ummeldung des Telefons und ähnliche natürlich ganzen E-Mail-Accounts gedacht. Und die Abgabe sämtlicher damit zusammenhängender Willenserklärungen, da muss man oft Untervollmachten erteilen, man muss Nachsendeaufträge machen, weil man kann ja unter Umständen jeden Tag da in die Wohnung rennen. Und all diese Dinge, die muss natürlich da mit drin sein. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, diese Problematik, Passwörter, Computer etc., Medien, neue Medien. Ich war gestern Abend auf einer Fortbildung zum digitalen Erbrecht. Wir sind rausgekommen aus dieser Fortbildung und haben eigentlich so als Quintessenz gehabt, nichts Genaues weiß man nicht. Das heißt, das ist hoch umstritten. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen dazu. Jeder Provider hat seine eigenen Regelungen, die man natürlich, ich mache jetzt mal dieselbe Frage, die gestern den Juristinnen und Juristen gestellt worden ist, brauchen sich nicht zu schämen, die von den Juristinnen und Juristen sind kaum Hände hochgegangen. Wer ist bei Facebook und wer hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen von A bis Z durchgelesen? Ja, zugestimmt haben natürlich alle, weil sonst wären sie ja nicht bei Facebook. Ja. Das heißt also, da haben wir eine gigantische Problematik drin. Ich kann nur empfehlen, bitte, auch wenn es eigentlich auf der anderen Seite dringend empfohlen wird, es nicht so zu machen. Aber wenn ein Notfall auftritt, muss die andere Person irgendwie Zugang zu Passwörtern und zu Zugangsdaten haben, weil sonst kommt sie gegebenenfalls nirgendwo rein. Und wenn es irgendwie der blaue Ordner hinten in der Ecke irgendwo ist und ich der Vorsorgebevollmächtigten sage, diese Passwörter sind alle da hinten in dem Ordner in dem oder versteckt in einem Buch oder was weiß ich was, klar soll man es eigentlich nicht machen, weil die Wohnungseinbrecher, die wir ja auch haben, freuen sich gigantisch, wenn sie sowas kriegen. Weil das Problem ist einfach nicht gelöst im Moment. Und da kann ihnen juristisch auch niemand helfen. Das muss man einfach faktisch versuchen, irgendwo vielleicht noch einigermaßen gut zu versteckt zu haben, aber so, dass die Personen, die da gegebenenfalls dran müssen, es auch machen können. Die Krux dabei ist ja die, je mehr ich im Internet habe, alle Konten etc. etc., desto besser bin ich ja auch drin. Ich wechsle meine Passwörter permanent. Ja, da bin ich ja auch viel fitter in den ganzen Vorsorgemaßnahmen. Desto knacksicherer ist mein Computer. Also es ist eine echte Krux, die nicht gelöst ist. Also bitte dran denken im Moment zumindest mal so, dass wenigstens irgendwelche Zugangsdaten sind. Ja. Manchmal geht es ja so, dass man Passwörter rekonstruieren kann mit Geburtsnamen der Mutter oder so. Vielleicht muss man es dann so machen, ja. Das dann irgendwo hinterlegen. Ich weiß, es ist ein Zielkonflikt, ganz klar. Ja. Wie gesagt, irgendjemand, der bei mir in der Wohnung einbricht, sagt, oh, gigantisch, supi. Nehmen wir den Computer auch gleich noch mit und dann brauchen wir nicht mal mehr den zu knacken, sondern wir haben alles. Trotzdem, drüber nachdenken. Ganz wichtig ist früher bei den Formularen der Vorsorgevollmachten immer vergessen worden, bitte auch eine Untervollmachterteilungsmöglichkeit geben. Denn es kann ja sein, dass ich aufgrund eines Verkehrsunfalles so schwer verletzt bin. Dann muss aber die andere Person auch die Möglichkeit haben, Ansprüche geltend zu machen für mich. Das macht die natürlich nicht selber, weil die keine Fachanwältin für Verkehrsrecht oder kein Fachanwalt für Verkehrsrecht ist, ja, sondern beauftragt natürlich eine Fachanwältin für Verkehrsrecht, muss sie aber eine Berechtigung zur Untervollmachtserteilung haben. Genauso Steuerberatung. Habe ich jemand, der regelmäßig seine Steuererklärungen abgeben muss, also nicht wie man kann und dann kriegt man vielleicht was zurück, sondern muss, ja, da kommt das Finanzamt schnell, das interessiert das herzlich wenig, dass ich im Koma liege. Und dann hat man die Schätzungen im Haus, ganz super. Thema Bankvollmacht. Ich schreibe natürlich in meine Vorsorgevollmacht rein, die Person soll Bankvollmacht haben, über die und die und die Konten. Das ist, und da sind sich alle Juristen einig, eine wirksame Vollmacht. Und alle Banken beschäftigen Heerscharen von Juristinnen und Juristen, das abzulehnen, weil sie nämlich nur ihre eigenen Formulare akzeptieren. Deswegen hier, die UniCredit wird nur ein UniCredit-Formular akzeptieren, die Stadtsparkasse München nur ein Formular der Stadtsparkasse München und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss tatsächlich zusammen mit meiner potenziell Vorsorgebevollmächtigten eine Vorsorgevollmacht erteilen, und zwar auf dem Formular. Und das ist jetzt natürlich nochmal schwieriger. Das gilt sofort. Außenverhältnis. Da können Sie dem Bankmenschen da gerne sagen, also übrigens im Innenverhältnis haben wir vereinbart, das geht nur, wenn ich im Koma liege. Ja? Sagt ja schön, dass Sie das jetzt gesagt haben, aber unterschrieben haben Sie es anders. Ja? Deswegen auch durchaus zu überlegen, das Konto und das Konto, okay, wäre dramatisch, aber geht nicht anders. Aber das vielleicht dann doch nicht. So, jetzt kommen wir zu der Frage der Form der Vollmacht. Zunächst mal muss man dazu sagen, alle Vollmachten sind zunächst wirksam. Sowohl eine handschriftliche Vollmacht als auch eine am Computer geschriebene Vollmacht. Als auch die notarielle Vollmacht. Sind zunächst mal auch gleich wirksam. Nur für bestimmte Bevollmächtigungen brauche ich immer eine notarielle Vollmacht. Das Wesentliche, was so Maria Normalverbraucherin betrifft, ja, sind die Immobiliengeschäfte. Dazu brauche ich, wenn ich Immobiliengeschäfte machen können soll, brauche ich immer eine notarielle Vollmacht. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ich hier dieses schöne Formular, das ich nachher noch empfehlen werde, nehme und ausfülle und unterzeichne. Auch nicht, wenn ich es trotzdem beim Vorsorgeregister hinterlege, sondern ich muss eine notarielle Vollmacht machen. Jetzt beginnt die Krux. Jedes Notariat macht seine eigene notarielle Vollmacht. Ich persönlich mache es so, wenn dann eine Vorsorgevollmacht gemacht wird, dann frage ich ein bisschen ab, was sind da die Verhältnisse, braucht man was Notarielles oder braucht man nichts Notarielles? Selbst die Notarin, mit der ich zusammenarbeite, hat nicht immer die Zeit, so auf die individuellen Dinge einzugehen. Sodass ich sage, einfach hinmarschieren und zum Notar zu sagen, machen Sie mir mal eine notarielle Vorsorgevollmacht, bitte nicht. Würde ich nicht machen. Vor allen Dingen, weil jedes Notariat, da gibt es Formular dazu, das die alle verwenden. Ja. Es gibt natürlich Notariatshandbücher, klar, in jedem Bundesland ein eigenes. Übrigens auch noch so eine spannende Geschichte. Ja. Manche sagen, oh super, im Notariat in Hamburg, die sind so viel billiger. Ja klar, in Hamburg gibt es Anwaltsnotariate. Das heißt, die haben eine ganz andere Ausbildung. In Bayern hat man so eine gewisse Qualitätskontrolle, weil sie tatsächlich nur die Besten der besten Notarinnen und Notare werden können. Aber trotzdem, die sind einfach mega super, super, super Juristen und haben leider die Menschen ein bisschen aus dem Auge verloren hin und wieder. Und ich finde, so ein Bindeglied dazwischen, das ist manchmal ganz sinnvoll. Eine notarielle Vollmacht brauche ich eigentlich nicht unbedingt, wenn ich keine Immobiliengeschäfte haben will. Soll die auch primär, also der Bevollmächtigte primär auch nicht machen. Denn, nochmal zurück, Notfallsituation, dann habe ich dafür keine Vorsorgevollmacht. Dann kommt halt das Betreuungsgericht und macht das Betreuungsgericht, setzt einen Betreuer ein und dann macht der Betreuer gegebenenfalls einen Antrag, okay, Immobilie soll verkauft werden, weil, oder belastet werden oder was auch immer, weil, was weiß ich, Pflegeheim oder sonst irgendwas und dann genehmigt es halt das Betreuungsgericht. Ich weiß, dass es ein Armutszeugnis ist, wenn eine Anwältin es sagt, aber ich sage das nach mittlerweile 35 Jahren Berufserfahrung. Never ever würde ich meine Geschicke in die Hände von einem Gericht legen. Leider. Aber wenn ich niemanden besseren habe, kann es halt trotzdem notwendig werden. Ne? Notariell, wenn Immobiliengeschäft notwendig werden wird. Notariell unter Umständen auch, wenn schon Zweifel an meiner Geschäftsfähigkeit jetzt bestehen. Also manche hören sich diesen Vortrag in doppelter Hinsicht an, nämlich für sich selber und aber auch für die Elterngeneration noch. Ja? Da kann es ja durchaus sein, dass da schon eine Situation eingetreten ist, wo schon Zweifel sogar bestehen daran, ob überhaupt noch eine Geschäftsfähigkeit vorliegt, also wo es sozusagen ganz, ganz, ganz dringend notwendig ist, so schnell wie möglich was zu machen. In so einer Situation würde ich immer eine notarielle Vorsorgevollmacht machen und, was ganz wichtig ist, immer ein ärztliches Gutachten beifügen, möglichst sogar schon, wenn es tatsächlich schon ärztlicherseits eine beginnende Demenz festgestellt ist, ein psychiatrisches Gutachten, in dem am besten dieser sogenannte Mini-Mental-Status-Test gemacht worden ist, wo geklärt worden ist, wie weit ist diese Person schon noch, wo geklärt ist, diese Person ist jetzt noch geschäftsfähig. Und das Dranhängen an die Vorsorgevollmacht, ganz, ganz, ganz wichtig. Denn ich kann diesen Satz nicht oft genug sagen, es ist wahnsinnig schnell zu spät für eine Vorsorgevollmacht. Deswegen in so einem Fall gegebenenfalls auch eine notarielle Vorsorgevollmacht. Auch wenn zum Beispiel die Person nicht mehr gescheit schreiben kann, würde ich auch dringend empfehlen, weil dann vielleicht Zweifel an der Unterschrift sonst getätigt werden von irgendwelchen Verwandten. wäre dann auch sinnvoll, es findet ja ein Identitätsnachweis statt. Also die Notarin, der Notar prüft ja, ob jetzt nicht Frau Schmidt kommt und mit Frau Huber unterschreibt, sodass also eben auch das geklärt ist. Das heißt, die Unterschrift kann nicht gefälscht sein. Aber ansonsten für Menschen, die so noch im relativ normal im Leben stehen, wo also jetzt noch auch keine großen Zweifel dran sind, ob die wirklich geschäftsfähig sind oder nicht, und die keine Immobilie haben oder nicht wollen, dass über die Immobilie verfügt wird, reicht es vollkommen aus, wenn das jetzt handschriftlich oder per Computer gemacht wird und eben auch, wenn es per Formular. So, schön, jetzt habe ich mein Formular gemacht, jetzt habe ich meine Vollmacht, aber was mache ich jetzt mit der? Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe mein Originalformular, in dem möglichst drin steht, dass die Vollmacht wirksam wird, wenn die bevollmächtigte Person sie im Original vorlegen kann. Deswegen dringende Empfehlung. Füllen Sie bitte dieses Formular nicht mit einem schwarzen Kugelschreiber aus. Weil man nie weiß, hat man eigentlich das Original oder die Kopie vor sich liegen. Was habe ich schon mit Mandantinnen da gesessen, um zu gucken, weil die nach 10 Jahren nicht mehr wussten, hat die mir jetzt das Original gegeben oder hat sie das Original bei sich behalten und ich habe nur die Kopie und dann sitzt man da, die Kopien werden ja immer besser heute, ne? Oder Scans. Ganz schrecklich, füllen Sie es halt bitte, wenn es ein schwarz gedrucktes Formular ist, mit einem blauen Kuli aus oder mit einem grünen oder mit irgendeinem, aber nicht mit einem schwarzen. Ne? Was mache ich jetzt damit? Weil ich kann es natürlich der bevollmächtigten Person gleich geben. Das ist die sicherste Variante insofern, dass sie natürlich sofort loslegen kann. Genau, das kann sie. Sofort loslegen. Wenn das mein Lebenspartner, mein Ehemann, meine Partnerin ist, die sowieso bloß in den Ordner in meinem Zimmer hinlangen müssen und sie da rausholen müssen, dann ist es kein Thema. Ja? Kann ich es dir auch gleich in die Hand drücken. Aber wenn es jemand anders ist, dann will ich es ja vielleicht auch irgendwo anders aufbewahrt haben. Und dann wird es schwierig. Dann muss diese Person entweder Zugang zu meiner Wohnung haben, um sich da rausholen zu können, wenn sie es braucht. Ich muss eventuell Dritte einschalten. Das ist nicht so einfach. Weil diese dritte Person ist, hat eine ungeheure Verantwortlichkeit. Denn im Innenverhältnis gilt ja diese Vollmacht bitte nur rausrücken, wenn ich im Koma oder bin. Ja, wie soll denn die andere Person das jetzt überprüfen? Gebe ich die Vollmacht raus oder nicht? Wenn ich jetzt jemanden habe, der die Vollmacht sowieso rausgibt, weil die andere so lieb und nett ist und darum bittet, dann kann ich es mir gleich schenken. Wenn die aber so toll und gründlich ist, dass sie sagt, ja, will ich jetzt erstmal ein ärztliches Attest haben und in der Zwischenzeit passiert, ich weiß nicht was alles, beziehungsweise der Arzt stellt überhaupt kein Attest aus, weil er sagt, wer sind Sie denn überhaupt? Sie haben doch gar keine Vorsorgevollmacht. Teufelskreis, ne? Deswegen muss man sich halt gut überlegen, wie man es macht. Manche empfehlen das auch, das Notariat machen zu lassen, halte ich für Kamikaze, würde ich mich als Notarin niemals drauf einlassen, ja? Also ich meine, wie will ich als Notarin denn tatsächlich überprüfen, ob diese Menschen, da muss ich ja mir ärztliche Gutachten vorlegen lassen, ob das der Fall eingetreten ist. Also ich kenne kein Notariat, das das macht. Und ich glaube auch nicht, dass ein wirklich seriöses und sehr gutes Notariat sich da auf sowas einlässt. Außer sie sind halt, sie dürfen sie jederzeit rausgeben. Das kann natürlich sein. Also das heißt, wir haben so ein bisschen ein Problem. Wichtig ist nur, dass diese bevollmächtigte Person im Zweifelsfall halt auch irgendwie drankommen muss an diese Originalvollmacht. Nur mit einer Originalvollmacht kann sie es auch nachweisen, dass sie bevollmächtigte Person ist. Ein bisschen lösen können wir das Ganze über das Vorsorgeregister, ein bisschen. Bitte aber beim Vorsorgeregister gleich als erstes größte Vorsicht. Vorsorgeregister ist ein reines Register, die ersetzt keine Erteilung einer Vollmacht, die ersetzt keinen Widerruf einer Vollmacht. Die sagt nur, es gibt eine Vollmacht. Mehr nicht. Das wäre natürlich klasse, ja, wenn ich als potenzielle Bevollmächtigte ans Vorsorgeregister schreibe und sage, so, der Fall ist jetzt eingetreten, her mit der Vollmacht. Aber ich kann bei diesem zentralen Vorsorgeregister, das ist bei der Bundesnotarkammer angesiedelt, kann ich hinterlegen, ich habe eine Vorsorgevollmacht gemacht. Und das ist schon mal wichtig, weil damit schon mal die Möglichkeit besteht zu wissen, ob es da gibt's überhaupt was. Das ist auch für die Betreuungsgerichte wichtig, weil Vorsorgevollmacht geht vor. Ich finde es trotzdem immer noch wichtig, dass ich in den eigenen Unterlagen auch natürlich noch mal einen Hinweis drauf habe auf die Vorsorgevollmacht. Aber ich denke, diese Registrierung beim Vorsorgeregister ist besonders wichtig. Und sie wird noch viel, viel, viel wichtiger durch dieses Notvertretungsrecht von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern. Weil da tatsächlich das schon fast so eine Art Gutglaubensregister ist. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ich glaube, es kostet im Moment 13 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist billiger, wenn man es online macht. Ansonsten glaube ich 20 Euro. Ich finde immer, wenn man die 13 Euro oder 20 Euro scheut, wieso mache ich dann eigentlich überhaupt eine Vorsorgevollmacht? Was soll die Person denn überhaupt noch entscheiden? Ich habe ja anscheinend nichts. Oder es ist mir nichts wert. Also deswegen dringende Empfehlung, Vorsorgeregister in Anspruch nehmen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, gegebenenfalls auch dann beim Widerruf dran denken an das Vorsorgeregister. Denn Widerruf der Vollmacht läuft folgendermaßen ab. Ich muss nachweislich gegenüber der bevollmächtigten Person widerrufen. Angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel die Originalvollmacht noch in meinen Unterlagen, dann ist es eine relativ einfache Sache. Dann schreibe ich der Person einen Einwurf einschreiben mit Rückverfolgung. Kann man ja im Internet rückverfolgen, muss man sich dann ausdrucken, wann das der Person zugestellt worden ist, dann hat man auch den Nachweis. Oder die allereinfachste Möglichkeit per Boten oder Boten. Lass es dort in den Briefkasten einschmeißen. Oder noch besser persönlich überbringen durch eine dritte Person. Aber bitte nicht, ich selbst bin nicht die Botin. Es muss dann eine dritte Person sein. Dritte Person, das ist übrigens ein Hinweis dafür, wie man alle Sachen, die nachweislich zugehen muss, am besten zugehen lässt. Ich mache eine Kopie, schicke irgendjemanden hin und sage, sei das bitte so lieb und schmeiß es bei dir im Briefkasten oder noch besser, übergib es dir. Auf der Kopie schreibt dann die Frau XY, habe ich am so und so vielten an XY übergeben. Ein perfekter Nachweis für eine Zustellung. Besser geht's nicht. Außer man überwirft sich später mit der Person, aber man hat es ja noch schriftlich unterschrieben da noch. Okay, also nachweislich teile ich der Person mit. Ich habe dir zwar mal Vorsorgevollmacht erteilt, aber das widerrufe ich jetzt hiermit. Ganz, halb, wie auch immer, am besten natürlich ganz und gegebenenfalls was Neues machen. Hat die bereits das Original, muss ich natürlich irgendwie dieses Original da wieder zurückkriegen und verlange es heraus. Die Krux ist, wenn sie es nicht rausrückt, muss ich es notfalls gerichtlich herausfordern. Wenn ich richtig großes Pech habe, sagt die Person, habe ich vernichtet. Na, dann weiß man, dass die Person sich strafrechtlich strafbar gemacht hat mit dem, wenn sie es später dann doch verwendet. Ja. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Wobei es natürlich so ist, zu mir kommen sie auch manchmal und fragen mich, muss ich es rausgeben? Natürlich sage ich denen, natürlich müssen sie es rausgeben. Ja. Also das, alles andere ist strafbar. Und dann bitte nicht vergessen, Mitteilung ans zentrale Vorsorgeregister, Vollmacht ist widerrufen. Reicht aber nicht aus. Das ist der dritte Schritt. Es reicht nicht aus, denen mitzuteilen, ich habe die Vollmacht widerrufen. Und die andere weiß noch gar nichts davon, dass die Vollmacht widerrufen ist. Also es sind drei Punkte, die man haben will. Wenn ich selber die Vollmacht noch habe, ist es ganz einfach, dann vernichte ich die und widerrufe eben nur und teile es im Vorsorgeregister mit. Wenn ich kein Original mehr habe, brauche ich auf jeden Fall den Zwischenschritt her mit der Vollmacht. Rück sie raus. Das sind jetzt grobe Anhaltspunkte, die ich hier geliefert habe. Es gibt so viele individuelle Geschichten, die auch geregelt werden sollen, müssen. Also was weiß ich, wer kümmert sich um den Papagei? Der überlebt mich nämlich im Zweifelsfall sowieso. Ja. Was passiert mit diesem oder jenem? Das kann ich natürlich in der individuellen Beratung abfragen, wobei die Leute auch nicht unbedingt bei mir 3 Stunden für 200 Euro in der Stunde auf der Matte sitzen wollen und gefragt werden wollen, wie stehen sie morgens auf, was essen sie am liebsten zum Frühstück, sondern da kann ich ein paar wichtige Punkte abfragen. Sie selber sind diejenigen, die am ehesten wissen, was ihnen wichtig ist. Wo was geregelt werden soll, beobachten Sie einfach mal Ihren Alltag. Schauen Sie sich mal an, was Sie so tun und lassen und machen. Oh ja, da fällt mir noch was ein. Das ist ein wichtiger Punkt, der sollte geregelt werden. Zeit für Fragen, das war's.
Das war der Vortrag von Rechtsanwältin Irene Schmidt zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Alternativen und Ergänzungen zur gesetzlichen Betreuung.